gefragt worden in der Pause, ob sich dann die Propheten gegenseitig gekannt hätten und ob die sowas wie einen Prophetenverband gegründet, das jetzt in meinen Worten hätten. Das ist eine ganz interessante Frage. Wenn wir schon nicht den Schriftpropheten, aber den großen Propheten Elia nehmen, so dünkt mich das fast stellvertretend für die Propheten. Erinnern Sie sich an Elia, was er für ein Gefühl hatte? War er da in einem großen Verband? Wie fühlte er sich? Einsam und alleine. Ganz allein bin ich übrig geblieben. Und irgendwo hat es noch irgendwie 700 Leute gehabt, aber die waren jeden in seinem Häuslein versteckt. Und zu den 700 Leuten gehörte auch der Verwalter des Königs, aber der musste sich schön inkognito halten, weil er sonst seinen Job verloren hätte, wenn er sich zum Bildungsplan, sondern zu anderen Dingen geäußert hätte. Es gibt trotzdem Bezüge der Propheten untereinander. Es sind nicht allzu viele, aber es sind welche. Danke für die Frage. Wenn wir zum Beispiel Jesaja 2 nehmen, mit einer Prophezeiung, was der Wiederherstellung, dann sehen wir, dass fast wörtlich dieselbe Prophezeiung nochmals in Micha 4 vorkommt. Das ist zum Beispiel ein solcher inhaltlicher Bezug. Micha ist morgen an der Reihe, Entschuldigung. Und ein anderes Beispiel wäre Daniel, Jesaja 2, Micha 4 wäre eine Parallele, eine inhaltliche Parallele, oder auch zum Beispiel Daniel, wo es heißt in Kapitel 9, Vers 2, Daniel 9, Vers 2 heißt, dass er den Propheten Jeremia las und die Prophezeiung über die 70 Jahre Gefangenschaft. Es gibt sehr wohl einige Hinweise, aber ich glaube, dass es eher wirklich so war, wie es der Elia beschrieb, dass sie sich eigentlich schon, dass sie schon ziemlich alleine dastanden. Mir scheint auf jeden Fall, dass die säkulare Priesterschaft, ich drücke es mal so aus, von damals sich viel besser organisiert hat. Die 400 Propheten des Baals, das war eine richtige geeinte Gruppe mit eigenen Ritualen. Aber am Schluss geht es ja nicht darum, wer besser organisiert ist, sondern es geht um den Gott des Himmels und der Erde und um seine auch treu zu sein. Danke für die Frage. Wir kommen zum Inhalt des Propheten Amos und ich muss sagen, ich liebe diesen Propheten. Und zwar ist mir die Liebe noch größer geworden durch einen, das ist jetzt wieder etwas, haben Sie keine Angst, wenn Sie kein Englisch können, ist nicht so schlimm, aber es ist ein englischer Titel, wer sich wirklich weiter vertiefen möchte, ich weiß jetzt den genauen Titel nicht mehr, Leland Ryken ist Professor für englische Literatur gewesen am Wheaton College und er hat einige Bücher geschrieben zum Thema Bible as Literature und es gibt ein neues Buch von ihm, das ist hervorragend, wo er immer ein kurzes Kapitel zu jedem Buch der Bibel schreibt und die literarischen Gattungen erörtert. Das ist also wirklich spitze. Also jedes Mal, ich habe noch nicht das Ganze gelesen, aber ich lese immer wieder ein Kapitel daraus, das ist sehr erhellend. Das Buch Amos, das strotzt nur so von verschiedenen literarischen Genres, also verschiedenen literarischen Arten und kunstvollen Anordnungen. Es ist voll. Das Buch Amos hat drei verschiedene Gruppen von eben diesen Ansprachen an das Volk. Zuerst kommen 8 Bürden. Kapitel 1 bis 2. Dann kommen 3 Predigten. Kapitel 3 bis 6. Und dann kommen 5 Visionen. Kapitel 7 bis 9. Das freut mich richtig mal, dass ich so kurz und bündig das einfach mal aufschreiben kann. Das hilft so mal, dass 8 Bürden. Ja, Bürden, Lasten, das ist ja wieder dieses Wort Last, die Last, die ich hatte. Das ist natürlich ein Wortspiel am Schluss, es ist etwas Belastendes, 8 Bürden. Wenn Sie sehen, was da prophezeit wird, dann verstehen Sie auch, warum Bürden oder Lasten, weil es war nicht angenehm. Sie haben es sich vorgelesen heute Morgen, was war da passiert? Mann, oh Mann, wir kommen gleich drauf. 3 Predigten und 5 Visionen. möchte Sie jetzt gerne so etwas, eben auch Schweizerdeutsch sagen wir, glustig machen, also das, Ihr Verlangen stärken, auch diesen Propheten Amos zu lesen. Und achten Sie mal auf den Anfang dieses Propheten. Da steht, und das ist, ich denke, das ist Programm, Kapitel 1, Vers 2, da steht, der Herr wird Säuseln ausziehen. Steht das bei Ihnen auch? Nicht? Brüllen! Aha, was für ein Wort an diesem Anfang. Sind Sie schon mal neben einem Stier gestanden, der gebrüllt hat? Volle Hahne? Ich kann mir da Amos vorstellen, der wusste genau, wenn er sagt brülle, da wusste er genau, wie ein Tier brüllt. Das ist kein leises Säuseln, was da passierte. Kein Wunder, Sie haben ja gesehen, der Priester Amazia, der kam und sagte, fahr ab, diese Worte wollen wir hier nicht. Das war kein angenehmes Brüllen. Ja, was ist die Reaktion? Sie sehen in Kapitel 1, Vers 2b, da werden die Auen der Hirten verkümmern und der Gipfel des Karmels wird verdorren. Sie sehen wieder einen Parallelismus mit einer Doppelung. Verkümmern, verdorren und sie merken auch, was ist da, was verdorrt? Die Auen der Hirten. Also wenn sie naturverbunden sind, dann werden sie Amos lieben. Es kommt ein Bild nach dem anderen aus der Natur. Es ist wunderbar. Noch mehr als bei Jesaja, diese Bilder aus der Natur sind wunderschön in diesem Amos auch zu verfolgen. Die Weidegründe der Hirte werden verdorren. Was passiert, wenn die Weidegründe der Hirte verdorren? Dann haben sie kein Futter mehr. Dann kommt Notlage unter den Hirten auf. Und dann sehen Sie, dass dann das ist der Auftakt, es ist immer gut, den Auftakt gut zu beachten, der ist ganz kurz in diesem Buch, und dann kommen eben diese acht Lasten oder Bürden oder Übertretungen, und die sind immer nach demselben Schema aufgebaut. Haben Sie das gemerkt? Es ist immer wie fast eine Formel. Man hat es auch Formel genannt und das ist so aufgebaut. Ich zeige Ihnen mal. Zuerst kommt die Eröffnungsformel. Ich mache nachher gleich noch ein Beispiel. Dann kommt so ein Paar, drei, vier. Es kommt immer wegen drei und wegen vier. Dann kommt eine Gerichtsformel, darum, weil es immer gleich formuliert ist. Dann die Nennung des Verbrechens und dann das göttliche Gericht. Es gibt viele Menschen, die sagen, die Form ist egal, der Inhalt zählt. Soziologen widersprechen dieser These natürlich ganz lautstark. Die Verpackung ist nicht egal, die Verpackung prägt den Inhalt. Und das ist auch in der Bibel so. Gerade in den Propheten ist sehr viel sehr kunstvoll angeordnet. Und gehen Sie nicht zu schnell über solche, wenn Sie sehen, das ist immer dasselbe, was ist jetzt das? Moment, Gott hat hier etwas in eine Form gepackt. Und die Form hat auch etwas mit dem Inhalt zu tun. Es wird schon nachdrücklich, es prägt sich ein, es wird immer gewaltiger, es wird zu einem Brüllen. Was ist denn da passiert? Wie würden wir das in heutiger Sprache zusammenfassen? Was war denn da das Problem bei diesen Völkern? Wie würden Sie das zusammenfassen? Sie haben sich nicht an die Gesetze, ist ja schon spannend, die haben sich nicht an die Gesetze Gottes gehalten, die Völker. Woher wussten sie dann von den Gesetzen Gottes? Waren gewalttätig. Also, wir könnten eigentlich sagen, hier geht es um Kriegsverbrechen, oder? Müsste man eigentlich sagen, es ging um Kriegsverbrechen. Haben Sie das schon mal realisiert, dass in der Bibel über Kriegsverbrechen ein langes Kapitel gibt? Sehr aktuelles Thema. Manchmal denken wir, Gott übersieht solche Dinge. Der hat ja Israel im Fokus, der hat das schöne Gärtlein und ringsum war ihm alles egal. Wenn Sie Amos 1 lesen, ist es nicht so. Gott sieht sehr wohl, was überall passiert und er nimmt Notiz. Das waren Kriegsverbrechen, die sie begangen haben. Und er nennt immer den Grund. Das sind sehr ähnliche Dinge, Bevölkerung in Gefangenschaft abführen, Leute mit dem eisernen Dreschschlitten zerdreschen, das ist eine sehr brutale Art, um Menschen zu ermorden. Schlimm, oder? Was da steht. Den eigenen Bruder mit dem Schwert verfolgen, Schwangere aufschlitzen, schrecklich. Ja? Also, die Dame fragt, was ein Dreschschlitten ist. Ich glaube, soweit ich es weiß, mussten sich dann die Leute auf den Boden legen und dann wurden an den Wagenrädern wurden dann solche Säbel angebracht und dann fuhr man drüber. Also es ist nichts Appetitliches. Ne? Also es gibt, der Mensch ist erfinderisch im Bösen. Das ist eigentlich die. Und können Sie sich da vorstellen, dass Gott richten muss, auch um das Böse zu begrenzen? Er macht das. Gott hat nicht nur das Volk Israel im Auge und so hat er auch heute die ganze Erde im Auge und ich bin so froh, dass Gott Böses begrenzt. Merken Sie, zuerst kommen viele dieser Völker dran, dieser umliegenden Völker, ich habe sie noch Vers 4 und Vers 5 lesen lassen, des zweiten Kapitels, man könnte auch noch Vers 6 bis 16 hinzufügen können, was kommt am Schluss? Wer ist am Schluss dran? Können Sie Kapitel 2, Vers 4 nehmen? Israel, genau. Am Schluss ist auch Gottes Volk an der Reihe. Und haben Sie gelesen in Vers 4 bis 5, was wird dort genannt? Was ist das Problem? Zuerst wird das Südreich Juda genannt. Also er beginnt mit dem eigenen Land, wo er herkommt. Und was sagt er? Was ist der Grund hier? In Kapitel 2, Vers 4. Genau, sie haben das Gesetz des Herrn verworfen. Jetzt sind wir wieder an diesem Thema. Ich möchte Sie gerne immer wieder an diese Dinge erinnern. Wir haben gesehen, der Anspruch an Gottes Volk, Torah, Grundlage von 5. Mose 4, die anderen sollten erkennen, dass das ein Volk ist, das sich an die Weisungen, an die Gesetze Gottes hielt und dadurch sollte das abstrahlen zu den anderen Völkern und etwas von diesem großartigen Gott, der solch tolle Gesetze gibt, wiedergeben. Und was steht hier? Genau dieses Gesetz haben sie verachtet. Also es geht immer um Bundestreue, um Bundesuntreue, auch hier wieder. Es geht hier um Bundesuntreue. Und dann geht es in 2 Vers 6 weiter mit dem Nordreich. Wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Israel werde ich es nicht abwenden. Das hat mich natürlich auch erinnert an das Neue Testament. Es gibt im Neuen Testament mehrere Stellen, wo steht zum Beispiel 1. Petrus 4, Vers 17, das Gericht fängt wo an? Beim Haus Gottes. Hebräer 12, wenn der Herr liebt, den züchtigt er, damit nachher eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit daraus hervorgeht. Oder wenn Sie in 1. Korinther 11 denken, da steht, dass er einige Leute sterben ließ, wegen diesen Ausschweifungen beim Abendmahl. Und dann steht da was ganz Interessantes, das ist schwierig zu verstehen, aber es hängt mit dem zusammen, steht in 1. Korinther 11, Vers 32, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. 1. Korinther 11, Vers 32. Gott erzieht uns und Gott erzieht sein Volk. Er schaut nicht weg von seinem Volk. Es ist einfach mit einem anderen Ziel. 1. Korinther 11, 32 steht, dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Und in Hebräer 12 steht, dass unsere Züchtigung einen positiven Effekt hat, dass wir wissen können, alles, was uns widerfährt, sei es auch hart, ist Schule Gottes mit seinen Kindern. Ich wollte einfach auf diese Parallele anspielen. Also das Volk Gottes ist nicht ausgenommen und es geht immer um dasselbe um diesen Bundesbruch. Es wird noch näher ausgeführt, worin denn dieser Bundesbruch bestand. Wenn Sie mal Vers 6 und 7 lesen des zweiten Kapitels, was steht da, warum wird das Nordreich hier Gericht angekündigt? Welche Gebote verletzen Sie? Du sollst nicht stehlen, genau. Und Sie sehen, wen bestehlen Sie denn hier? Die Armen, ja genau. Das ist ein Schlüsselthema des Buches Amos. Es geht darum, dass hier die Armen werden bestohlen. Das ist ein Schlüsselthema im Buch Amos. Ich möchte es so langsam aufbauen, die Thematik, dass Sie sehen, dass eigentlich Amos der Sozialkritiker des Alten Testamentes ist. Das ist sehr deutlich. Es geht um Sozialkritik. So etwas gibt es in der Bibel tatsächlich. Überhaupt war ein Teilaspekt der Propheten diese Sozialkritik. Da wird zuerst von Kriegsverbrechen geredet und da wird nachher von Unterdrückung im eigenen Volk und der Armen geredet. Wenn Sie die Gesetze lesen, das wäre wirklich mal eine Studie wert, schon in der Tora, in den Grundlagenbüchern, das sehen wir immer wieder, dass die Armen und die Schwachen einen besonderen Schutz haben. Haben Sie es schon mal gelesen? Man soll die Ähren stehen lassen am Rande. Ich lese Ihnen mal vor, was so eine Schutzbestimmung gab, um zu sehen, was war denn der Maßstab, was war denn Gottes Gesetz, was war Gottes gute Ordnung. Es gibt wunderbare Anordnungen, zum Beispiel 3. Mose 19, die noch mögen können mitschlagen und die anderen einfach zuhören, was ich da lese. 3. Mose 19 steht, Vers 13, du sollst deinen Nächsten weder bedrücken noch berauben. Der Lohn des Taglöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen, weil er ja Tag für Tag verdiente und dann das brauchte für den täglichen Bedarf. Und dann lesen Sie mal Vers 14. Du sollst dem Tauben nicht fluchen. Weshalb nicht? Was ist denn? Er hört es gar nicht. Ne? Also, der Tauben nicht fluchen und dem Blinden keinen Anstoß in den Weg legen. Also, dass er stolpert, das kann man durchaus buchstäblich verstehen. Sehen Sie, wie feinfühlig, wie detailliert, wie weise diese Anordnungen waren? Wunderbar. Und warum, was steht hier in Vers 14 im zweiten Teil, sondern du sollst dich fürchten vor dem Blinden und den Tauben? Nein, es steht, du sollst dich fürchten vor deinem Gott, weil er ist der Vater dieser Blinden und der Tauben. Und dann steht in Vers 15, ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht, du sollst weder die Person des Geringen ansehen, das ist ja die eine Gefahr, noch die Person des Großen ehren, das ist auch einfach toll. Es gibt zwei Probleme bei einem gerechten Gericht, dass man die Geringen bevorzugt oder dass man die Großen bevorzugt. Hier wurden die Großen bevorzugt in Amos und beides ist durch das Gesetz eigentlich schon geregelt worden. Und so weiter und so fort. Einfach, weil es so schön ist, ich lese nur zwei Verse. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst wirklich aufpassen, was du auf deinem Facebook-Profil nach der Arbeit postest, steht hier in Vers 16, oder? Also ich habe es jetzt etwas aktualisiert. Vers 17, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Sie sehen schon, das Gesetz im Alten Testament ist auf das Herz gerichtet. Du sollst den Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Wir haben schon von Abel und Kain gehört. Es geht auf das Herz, sondern du sollst deinen Nächsten immer freundlich zulächeln und ein zuckersüßes christliches Grinsen auf dem Gesicht tragen. Steht doch, oder, in Vers 17? Nee. Gute Anordnung Gottes, du sollst deinen Bruder nicht hassen, sondern du sollst ihn, was steht dort? Ernstlich zurechtweisen. Oh. das ist ja toll, das ist weise. Wann bist du, wann sind Sie, wann bin ich das letzte Mal ernstlich zurechtgewiesen worden? Tolle Dinge, ne? Also die ganz feine, wichtige Anordnung Gottes, der Schwächere sollte geschützt werden. Das steht auch in den Psalmen, Gott ist der Richter, der Anwalt der Waisen und der Witwen, Psalm 68, Vers 5 zum Beispiel. Und hier steht im Propheten Amos, ich habe schon gesehen, dass er genau diese Bestimmung Gottes über den Haufen werft. Dass die Reichen die Armen benachteiligen und dass sie sie bestehlen. Und dass sie, also auch offenbar, so steht es dann auch später, dann Wucherpreise zum Beispiel für Korn verlangen. Wenn es Ihnen recht ist, lese ich noch ein paar Verse mit Ihnen, um zu zeigen, wie präsent das dieses Thema ist. Diese Sozialkritik, ich muss gerade etwas suchen. Zum Beispiel sehen wir in Kapitel 3, Vers 15 in Amos, wie denn die Oberschicht damals lebte. Und ich will die Luxusvilla mit den großen Garagen, ich will den Winterpalast der Sommerresidenz zertrümmern und die Elfenbeinhäuser sollen untergehen und die großen Häuser verschwinden. Ich habe Ihnen ja gesagt, es war wirtschaftliche Blütezeit und die Oberen hatten es wirklich gut. Winterpalast, Sommerresidenz, Ferienhaus, Elfenbeinhäuser, ganz verrückt. Und dann steht gleich in Vers 1 anschließend des vierten Kapitels, hört dies, ihr Kühe von Baschan auf dem Berg von Samaria. Sie merken jetzt auch die Ironie, Amos ist voll Ironie. Wie sagt er diesen Reichen, ihr Kühe? Ja, er war ganz genau als Hirte natürlich vertraut mit diesen Bildern, diese Kühe von Baschan, damit meint er natürlich diese fetten Kühe, die voll gefressen sind und alles hatten, was sie wollten, die ihr die Geringen bedrückt und die Armen misshandelt und zu eurem Herrn sagt, schaffe herbei, damit wir trinken können. Ich weiß nicht, ob Sie Leute kennen, die sehr oft von diesem grausligen, dunklen, düsteren, finsteren Alten Testament sprechen. Lesen Sie das Alte Testament, genau. Es sind immer zwei Dinge, Warnung und Verheißung. Warnung und Verheißung. Gott sieht die Person nicht anders, steht oft im Alten und im Neuen Testament. Und er hat ganz weise, gute Vorschriften erhalten. Er achtet sehr wohl darauf und er richtet sein Volk wegen dieser Unterdrückung der Armen und dieser Misshandlung. Worin bestand denn diese? Lesen Sie mit mir Kapitel 5, Vers 11. Darum, weil er den Geringen niedertretet, da kommt wieder das Wort gering, arm, niedertretet und Getreideabgaben von ihm erhebt, sollt ihr die Häuser, die ihr aus Quadersteinen gebaut habt, nicht bewohnen und den Wein der lieblichen Weinberge, die ihr gepflanzt habt, nicht trinken. Oh, man hätte sagen können, da hat sich eine ganz schöne Kultur entwickelt. Elfenbeinhäuser, Museen, Tempel und wunderschöne Häuser mit Quadersteinen und super Weinanbaugebiete, Gomio 20 Punkte oder 18, wirklich beste, feinste Qualität. Was sagt Gott? Das ist nicht gut, was ihr da macht. Und der Höhepunkt dieser Sozialkritik ist Kapitel 6, Vers 1, das möchte ich lesen, ab Vers 1. Wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren auf dem Berg von Samaria. Da wird auf das Innere des Menschen gezielt. Sie waren sorglos, sie fühlten sich sicher und sie waren, wie würde man es heute nennen, ignorant. Wir haben ja alles, wir sitzen in unseren Häusern, was soll uns schon passieren? Geht hinüber nach Kalne und seht euch an und kommt von dort nach Hamat, der großen Stadt. Geht mal zu den Philistern rüber, sagt ihr. Seid ihr besser als diese Königreiche oder ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet? Israel war ein ganz kleiner Staat und die waren noch zerstritten. Nordreich, Südreich haben sich gegenseitig geschwächt. Ihr meint, ihr könntet den Tag des Unheils hinausschieben und bringt doch den Thron der Gewalttat immer näher. Und dann kommt's. Sie liegen auf elfenbeinernen Betten und strecken sich auf ihren Ruhelagern aus und verzehren die besten Braten von der Herde weg und Kälber frisch aus dem Maststall. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Das glaube ich schon, es geht auf den Mittag zu. Sie fantasieren auf der Harfe, aha, und erfinden Musikinstrumente wie David. Ah, die hatten alles, super Häuser, Museen, Paläste, Weinberge, super Essen, die tollsten Schlitten in der Garage. Sie hatten Literaturzirkel und ach, es war einfach eine schöne Zeit, die man sich gut gehen ließ. Sie trinken Wein aus Schalen und salben sich mit den besten Ölen. Auch hier Hygiene, alles bestens, alles kann man sich alles besorgen. Aber, und diese Aber sind wichtig in den Propheten, aber um den Schaden Josefs kümmern sie sich nicht. Diese Ignoranz, diese Sorglosigkeit und diese Ungerechtigkeit, die Gott feststellt und durch diesen wackeren Amos, den Lastträger, den ganz normalen Viehzüchter, den er einfach irgendwann mal von seinen Maulbeerfeigenbäumen weggerufen hat, schickt. Und können Sie sich vorstellen, das war keine Botschaft, wo man sagte, bravo Amos, noch mehr davon? Nee, überhaupt nicht. Man schickte ihn fort. Oder nach Kapitel 8, Vers 4. Hört dies. Ja? Gerne.
Könnten Sie mir bitte noch genauer erörtern, was gemeint ist mit dem Schaden Josefs?
Wo meinen Sie?
Der Schaden Josefs.
Der Schaden?
Ja, genau.
Ja, also Josef ist ja die Bezeichnung für das Nordreich. Josef, das war der Stamm Ephraim, der Leitstamm sozusagen. Also geht es um das Nordreich. Und was denken Sie, was ist jetzt der Schaden, der entstanden ist? Ja.
Nicht mehr, um die soziale Ungerechtigkeit.
Es geht um die soziale Ungerechtigkeit. Und was denken Sie, was ist dann, was bringt das für einen Schaden hervor?
Bürgerkrieg. Bürgerkrieg.
Bürgerkrieg, ja, es gibt Spannungen natürlich mit der Zeit, genau. Aber der größte Schaden ist doch eigentlich, wenn man das noch weiter ausdehnt, doch in dieser Hinsicht, dass sie genau diesem Auftrag Gottes nicht nachgekommen sind. Sie hätten eigentlich ein sozialer Modellstaat sein sollen. Wenn man 3. Mose 19, ich habe es vorher gelesen, es gibt noch viel mehr solche Anordnungen. Stellen Sie sich vor, das ist ja genial, das habe ich letztes Jahr im Buch Ruth gezeigt. Da war eine dunkle Zeit und da lebte ein Gutsherr und hielt sich an die Gebote. Der war bekannt. Die Knechte, die waren gut gestellt mit dem Boas. Die Ruth, sie wurde nicht vergewaltigt auf dem Feld, sondern die wurde geschützt. Das war das blanke Gegenteil von Amos. Und damals war wirklich keine gute Zeit. Richter habe ich gezeigt, Hintergrund, die Gäste wurden vergewaltigt. Schlimm. Und dann haben wir diesen Boas, der im Kleinen auf seinem Gut einen sozialen Modellstaat fast repräsentiert. Denn wenn man das Buch Ruth liest, kann man fast Schritt auf Tritt sehen, der hat das Gesetz gehalten, der hat das Gesetz gekannt. Der hat die Ähren liegen lassen, haben Sie das gesehen? Für die Ruth, der hat für die Ruth geschaut, hat geschaut, dass sie genügend Pause hatte. Er hatte auch für das Wohl seiner Knechte gesorgt. Er hat seine Knechte gesegnet, dass er gekommen ist. Es ist wunderbar zu lesen, wie dieser Boas das Gesetz gehalten hat. Ein schöner Kontrast. Und jetzt sehen Sie den Schaden, der auch in einem Volk entsteht, wenn die soziale Ungerechtigkeit zunimmt und damit natürlich auch die geistliche Verwahrlosung. Und dann das Gegenüberstellen dem Auftrag, den Gott an sein Volk gestellt hatte. Er sagte, durch, nicht weil ihr groß und stark seid, sondern weil ihr euch an meine Gebote haltet, sollen die anderen Völker sagen, wow, das sind aber weise und gute Gebote. Das wirkt sich toll aus. Und leider sind sie diesem Auftrag nicht nachgekommen. Danke für die Rückfragen. Ja, gerne.
Wenn man das hier so liest, dann denkt man natürlich, wie empfinden Sie das in der Schweiz oder in Deutschland? Wo sind wir da auf der Skala? Also sind wir da auch Betroffene?
Ich möchte mit einer Gegenfrage antworten. Als ich das erste Mal hier in Eidlingen war, haben mir viele Jugendlichen gesagt, ich habe noch nie einen Ort erlebt in Deutschland, wo es so ist wie hier. Ich frage sie, wo sind die geistlichen Väter und Mütter hier in Deutschland? Wo sind die Orte, wo junge Leute wirklich eine Heimat erleben? Eine geistliche Heimat, wo sie wirklich merken, ich bin angenommen. Ich kann Ihnen sagen, es reißt mir das Herz. Ich weiß auch nicht, ich bin ein Gelehrter. Ich kann nicht alle Menschen bei mir aufnehmen, aber ich freue mich, dass hier ein Ort ist, wo Menschen hierher kommen dürfen. Und sie sagen mir, auch die Jugendlichen, hier bin ich geliebt. Die Schwestern, die schreiben mir eine Karte mit Worten. Ich war überwältigt, habe ich gesagt. Dass sie mich gefragt haben, habe ich gesagt, ich komme sofort wieder hierher. Um hier das weiterzugeben, einfach dann mit den Gaben, denen ich dienen kann. Ich kann Ihnen jetzt keine Sozialkritik machen. Machen Sie das selber für sich und Ihren Bereich. Werden Sie ein kleiner Boas auf Ihrem Gut. Und halten Sie sich an dieses Gesetz. Und wenn mir die Leute sagen, was ist denn das Wichtige? Es sind zwei Dinge. Francis Schaeffer hat es so gesagt. Einerseits ist es wichtig, gesunde Lehre zu haben. Weil gesunde Lehre nährt das rechte Denken und regt an. Das ist das eine. Das können wir nicht verzichten. Es nährt das rechte Denken. Und aus dem rechten Denken heraus kommt auch rechtes Handeln. Und das ist das andere. Wenn ich den Leuten, auch Ihnen zugehört habe, warum sind Sie hergekommen? Wegen den liebevollen Beziehungen. Das sind doch immer beide Dinge. Rechtes Handeln, rechtes Denken. Und ich glaube, beides braucht es und beides muss in einem gegenseitigen Kreislauf sein. Rechtes Denken nährt rechtes Handeln. Rechtes Handeln treibt wieder dazu, sich noch mehr Gedanken zu machen, wie könnte ich das noch anders gestalten? Wie könnte ich noch mehr Leute aufnehmen oder wie könnte ich es noch anders machen? Ja, die hungern danach nach mehr Futter, weil die wollen ihr Denken wieder nähren, damit wieder rechtes Handeln daraus entsteht und diesem Handeln wieder rechtes Denken. Das gibt einen Kreislauf, ein göttlicher Kreislauf. Und das kann ich jetzt nicht als Moral oder Moralismus bezeichnen, sondern wir wissen, wir haben die Kraft dieses Gottes zur Verfügung, der mächtigste Herrscher, der alles gemacht hat, der Herr der Herrscher ansteht im Propheten. Und wieso sagt er das seinem Volk? Sagt er das einfach, um sie schlecht und fertig zu machen? Nee, er fordert doch auf und sagt, kehrt um. Hiskia, nochmals um dieses Beispiel zu erwähnen, der war auch so ein toller Mann. Als er sein Fest gemacht hat, ich habe es gestern erwähnt, dieses Pascha-Fest, hat er gesagt, komm, wir laden nicht nur unsere ein, sondern wir schicken noch ins ganze Gebiet von Issachar, Dan, Naphtali und so und rufen, alle, die kommen wollen, sollen auch noch kommen. Haben eingeladen zu einem wunderbaren Fest und gesagt, reinigt euch, kommt und wir tun Buße und wir feiern dieses Pascha-Fest. Und sind einige gekommen, schreibt dann, wird so schön geschrieben. Ich denke, besser als hier eine Zustandsanalyse zu machen, das kann jeder für sich selbst, ist die Frage, lassen wir uns von Amos ansprechen und wollen ja auch solche Boasse werden, nicht aus eigener Kraft, sondern mit den Gaben, mit denen Gott gibt und eben, ich komme darauf auf den Anfang des Morgens zurück, auch mit den Begrenzungen, die mir Gott gegeben hat. Er ist mächtig und ich kann meine leeren Hände zu ihm ausstrecken und sagen, hier bin ich, sende mich. Und darum ist es so wichtig, ich bin nicht der Wichtigste hiervon. Sie sind wichtig. Was Sie nachher daraus machen, wo Sie hingehen und dass der Herr Sie bewegt und sein Geist ja auch wirklich bewegt, solche Einfluss zu nehmen. Nehmen Sie Einfluss, wo Sie können. Mit der Gelassenheit, dass er Ihnen auch Begrenzungen gibt. Danke für die Frage. Das ist jetzt ein schöner Abschluss irgendwie. Ich denke, wir kommen auf den Kern. Diese Propheten sind nicht einfach da, um so gelesen und konsumiert zu werden. Diese Propheten fordern uns zum Handeln auf. Aber vor dem Handeln, zuerst bei dem eben, wie ich es gesagt habe, Elend, Erlösung, Dankbarkeit. Nicht zuerst handeln, Aktivismus, sondern zuerst sich dem anvertrauen, der eben die Hilfe schafft. Und bei dem zu bleiben, aus seiner Kraft heraus dann dankbar darauf zu antworten. Ja, es ist wunderbar, wunderbar, aber manchmal auch schrecklich, diesen Prophet Amos zu lesen, diesen Sozialkritiker des Alten Testaments. Sie haben dann nach diesen 8 Bürden die 3 Predigten. die drei Predigten, Kapitel 3 bis 6. Und wenn Sie mal schauen, Kapitel 3, Vers 1. Wie beginnt Kapitel 3, Vers 1? Was ist das erste Wort bei Ihnen? Hört. Hört. Signalwort. Hört. Kapitel 4, Vers 1, wie beginnt's? Hört zu. Hört. Kapitel 3, Vers 13 habe ich übersprungen. Hört. Und dann Kapitel 5, Vers 1, was heißt dort? Hört. Das sind wichtige Signalworte, ne? Diese Aufforderungen. Hört, hört doch hin. Hört hin, was Gott euch sagen möchte. Ich habe gesagt, dass die Propheten immer wieder Bezug nehmen, auch auf die Geschichte, auf die Tora des Volkes. Und das geschieht hier zum Beispiel schon in Kapitel 2, Vers 10. Ich war es, der euch aus dem Ägyptenland heraufgebracht hat, 40 Jahre lang in der Wüste geleitet hat. Oder Kapitel 3, Vers 1, gegen das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Also er nimmt immer wieder Bezug auf diese Geschichte. Ein Beispiel aus diesen Predigten, das ich gern noch kurz antippen möchte, das ist Kapitel 4. Kapitel 4, habe ich ja schon den Anfang des Kapitels gelesen, lese ich mal den Vers 4. Und Sie sehen etwas von der Ironie von Amos. Geht nur nach Bethel, das ist eben diese Kultstätte, und sündigt. Und nach Gilgal, das ist die andere Kultstätte, und sündigt noch mehr. Was steht? Was meint er hier? Sündigen und noch mehr sündigen. Es ist eine Ironie drin und sagt, macht's doch noch mehr. Bringt nur jeden Morgen eure Opfer und am dritten Tag eure Zehnten. Und er schreibt dann, was die Folge davon ist. Was ist die Folge? In Vers 6, was steht dort? Was ist die Folge dieses Lebensstils? Was gibt er ihnen dafür? Ich habe es noch nicht verstanden. Hunger, ja, er gibt ihnen Hunger. Mangel steht bei mir. Mangel, Hungersnot, genau, bei mir steht das Wort Mangel. Die Folge davon ist Mangel. Ja, aber Moment, es steht doch eben noch, dass sie in Winterpalästen und in Elfenbeinhäusern sitzen. Was ist jetzt dieser Mangel? Was denken Sie? Ich glaube, es ist einerseits der Mangel der ärmeren Bevölkerungsschicht, die darunter leidet, ganz sicher. Aber ich glaube, es ist auch ein geistlicher Mangel. Ich zeige Ihnen gleich noch den Zusammenhang. Und dann kommt ein Refrain. Refrains sind immer sehr, sehr bedeutsam. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Vers 8. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Vers 10, dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und es geht noch weiter, glaube ich, es ist nochmals, es gibt fünfmal kommt der Refrain vor, Vers 11 nochmals, dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Es ist dieses eindringliche Warnen mit einer ganzen Varietät von Bezügen zur Geschichte Israels, mit Gedichten, mit Gerichtsrufen, mit Wehrufen, mit Bitten, hört doch. Oder auch mit Ironie, mit den fetten Kühen, die da auf der Wiese stehen. Oder denen, die sagen, uns geht's super, wir haben den besten Kult. Und er sagt, Mangel ist die Folge davon. Auch Vers 7 zum Beispiel. So habe ich euch auch den Regen vorenthalten bis 3 Monate vor der Ernte. Und ich ließ es regnen auf die eine Stadt, während ich es auf die andere Stadt nicht regnen ließ. Das ist einer der interessantesten Verse im Buch Amos, dass Gott sagt, dass er ganz direkt Dinge steuert. Haben Sie das gesehen? Auf eine Stadt lässt er es regnen und auf die andere nicht, steht in 4 Vers 7. Ein Feld wurde beregnet und ein anderes, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und es wankten 2, 3 Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken und bekamen doch nicht genug. Da sehen Sie auch den Schaden, noch zum Ergänzen zu sagen, der Schaden wirkte sich natürlich auch sozial auf die ärmere Schicht aus, aber auch einzelne Orte hatten echt Hungersnot. Und das ist ja oft, das sehen Sie heute in Ländern, wo ein großes Ungleichgewicht herrscht. Die einen sitzen in Elfenbeinpalästen und nebendran hungern sie auf den Abfallbergen. Das war schon eigentlich damals so. Das zeigt dieses Ungleichgewicht an und dahinter steht aber eine geistliche Not, dass man sich nicht an die Gebote Gottes hält. Also ganz präzises Vorgehen und sie sehen, dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Gott hat schon alle möglichen Dinge unternommen. Er hat sein Megafon angestellt und das ist so berührend zu lesen, als er das Nordreich wegführte, einige Jahrzehnte später, sagte er dem Volk durch den Propheten, ich habe mich früh aufgemacht und zu euch gesandt. Ich habe mich so um euch gesorgt. Ich habe mich euch nachgeschickt und euch immer wieder gewarnt und gesagt, hört doch, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr seid nicht umgekehrt. Und das ist natürlich auch eine Aufforderung an die Menschen dort in Nordreich, auch umzukehren. Ich habe mich manchmal gefragt, wie viele waren es denn, die umgekehrt sind? Ich weiß es nicht. Aber das Wichtigste ist nicht, was damals war, sondern das Wichtigste ist, wie ich heute darauf reagiere. Es geht um Segen und Fluch. Es geht darum, Gottes Ordnungen nachzustreben, weil er mich erlöst hat und wieder ein solcher Boas zu werden, ein solcher Amos zu sein, mutig hinzustehen, egal was die Vorgeschichte ist. Amos zeigt das so schön auf, ich war nicht darauf aus, ein Prophet zu werden und schon gar nicht ins Nordreich zu gehen. Ich bin ein einfacher Bauer, aber ich stehe hin für das, was mir Gott gesagt hat. Sehr schöner Text, ermutigender Text. Eigentlich ist der Text sehr dunkel. Ich habe Amos immer wieder gelesen und gedacht, ach, das ist irgendwie deprimierend. Aber das Schöne ist, was mir jetzt eigentlich auffällt, ist, wenn man diese Appelle ernst nimmt und damit zu Gott geht und wenn Gott offene Ohren schenkt und ein Hören schenkt, was kann sich da ereignen in unserem Leben? Das ist doch die Verheißung. Und die Verheißung ist folgende. Ich freue mich sehr, Ihnen diese Endnoten geben zu können. Zwei Endnoten zum Buch Amos, Kapitel 8, Vers 11. Und das wünsche ich mir für Ihr Leben, das wünsche ich mir für unser Land, das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Kapitel 8, Vers 11. Sie haben vom geistlichen Schaden gefragt, was das sei. Es war materiell, es war ein soziales Ungleichgewicht und auch eine geistliche Not. Gott hatte gesagt in 2. Könige 14, Vers 26, es war ein bitteres Elend. Da steht, siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Wer macht das? Gott. Den Hunger kann ich nicht in ihnen anstacheln. Ich kann nur getreu die Botschaft Gottes weitergeben und darauf vertrauen, dass er den Hunger schicken wird. Er wird einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, nach was? Das Wort Gottes zu hören. Das ist das Wesentliche. Manchmal befürchte ich, dass wenn wir nur rein in den sozialen Aktivismus gehen, um das noch anzufügen, dass es eben dann wieder aus eigenen Kräften passiert und dass dann die eine Ungerechtigkeit die nächste Ungerechtigkeit ablöst. Es muss mit dem Hunger nach Gottes Wort anfangen. Rechtes Denken bewirkt rechtes Handeln. Und wir dürfen nicht das Soziale von der Botschaft, vom Wort Gottes ablösen. Amos ist ein Zeugnis dafür. Eine ausgeglichene christliche Sozialethik berücksichtigt das Evangelium und das Evangelium bleibt die Mitte, das Wort Gottes bleibt die Mitte jeder sozialen Aktivität. Wie viele soziale Einrichtungen hat es gegeben, die mit der Zeit nur noch sozial waren, nur noch, die irgendwann das Evangelium außen vor gelassen haben? Amos sagt, es beginnt mit diesem Hunger nach Gottes Wort. Ja?
Kurze Frage noch zu der Oberschicht. Und zwar, wenn die Oberschicht so reich gelebt hat und die haben sich ja definitiv nicht an Gottes Wort gehalten, wie war es dann mit der Unterschicht? Waren die genauso, also dass sie sich auch nicht an das Wort Gottes gehalten haben?
Gute Frage, wird eigentlich nicht klar beantwortet. Amos hat offenbar einen Fokus, er kam selber aus der Unterschicht und predigte gegen die Oberschicht, das ist ja auch spannend. Gott hat nicht einen ihrer eigenen aufstehen lassen, sondern hat einen, das war vielleicht auch demütigend für sie, dass irgendein kleiner Viehhirte aus dem verfeindeten Bruderstaat kommt und der Oberschicht mal die Kappe wäscht. Ich kann es nicht sagen, jetzt aus diesem allein. Es zeigt sich natürlich, wenn man zum Beispiel Hosea liest, um die Frage doch zu beantworten. Also aus Amos allein würden wir nicht schlau, aber wenn wir Hosea zum Beispiel lesen, da kommen Sie noch drauf. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Hier wird zum Volk gesprochen, hier wird nicht mehr nur zu den Oberen gesprochen. Hosea Kapitel 4, Vers 6, und es gibt noch viele weitere Stellen dann in Hosea. Mein Volk geht zugrunde an was? Mangel an Erkenntnis. Es fehlt das Futter. Wehe den Gemeinden, denen das Futter fehlt. Die gehen zugrunde. Das ist auch heute so. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen. Und hier spricht er wen an? Das ganze Volk? Nein, er spricht die Priester an. Weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will ich auch deine Kinder vergessen. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Wie die Oberen sich verhalten, das wirkt sich auch auf den Rest aus. Wie die Eltern sich verhalten, wirkt sich auf die Kinder aus. Nicht, dass sie für alles verantwortlich werden, die Eltern, nein. Aber es wirkt sich einfach auf. Wie die Priester sich verhielten, wirkt sich auch auf die anderen aus. Und die Propheten adressieren immer ganz besonders an die Verantwortlichen. Könige, Priester und Propheten, diese drei. Das macht besonders zum Beispiel Jeremia, den sie dann nächste Woche anschauen werden. Danke für die Frage, ist gut so. Amos legt aber den Fokus eindeutig auf die Oberschicht. Ich schließe mit der positiven Note des Buches Amos aus dem dritten Teil, aus den Visionen. Sie haben gesehen, Gott schickt den Hunger. Und wir können einfach bitten, dass er diesen Hunger schickt. Wenn wir fragen können, was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist, dass ich Gott um Hunger bitte, dass er Hunger schickt nach seinem Wort. Und er hat es versprochen. Es ist erstaunlich, dass es plötzlich immer wieder passiert. Und ich möchte gerne mit Ihnen die letzten Verse des Amos lesen. Eigentlich sind Amos 1, Vers 1 bis Amos 9, Vers 10 alles traurige Dinge. Bußappelle, einer an den anderen. Und dann, fast am Schluss, wendet sich das Blatt dieses Buches und es wird ein ganz schöner, hoffnungsvoller Schluss hier präsentiert. Amos 9, Vers 11. An jenem Tag, programmatisches Wort der Propheten, an jenem Tag, am Tag des Herrn, wenn er eingreift, will ich die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten, ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, sodass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Merken Sie hier, es wird wieder über Israel hinaus geblendet, auch auf die Heidenvölker. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger den Schnitter und den Traubenkälterer den Sämann ablösen wird. Dann werden die Berge von Most triefen und alle Hügel überfließen und ich will das Geschick meines Volkes wenden und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land. Ich werde sie einpflanzen. So wie er am Anfang des Buches gesagt hat, ich will richten, sagt er am Ende des Buches, ich will einpflanzen. Jeremia sagt an einer Stelle, ich schlage und ich verbinde. Ich richte und ich pflanze wieder ein. Wunderschöner Kontrast hier am Schluss des Buches Amos. Sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Jetzt ist natürlich die Frage, von welcher Zeit spricht denn hier der Amos? Wann wird das sein? Mag sich doch auch der eine oder andere damals gefragt haben. Schlagen Sie mit mir Apostelgeschichte 15 auf. Apostelgeschichte 15. Ich muss den genauen Vers suchen. Apostelgeschichte 15. Vers 16 und 17. Vielen Dank. Da war nicht der erste große Knatschen, hat es schon früher gegeben, aber ein großer Konflikt zwischen Heidenchristen und Judenchristen. Und da trafen sich die Führer des Volkes Gottes, des neuen Volkes Gottes, des Bundesvolkes, des Neuen Testamentes, des neuen Bundes und beraten darüber, wie sie umgehen sollten mit den Judenchristen. Und dann steht Jakobus, der Führer der jüdischen Gemeinde in Jerusalem, auf und sagt in Vers 13, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Und jetzt kommt's, Amos 9. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Was sagt hier eigentlich Jakobus? Er wendet diesen Text aus Amos 9 auf die Judenchristen und auf die Heidenchristen an. Gott steht zu seinem Wort, er hat im neuen testamentlichen Bundesvolk diese Verheißung erfüllt. Und sein Volk, er sammelt heute sein Volk auf der ganzen Erde. Er ist aktiv. Ich glaube nicht, dass die das damals schon gewusst haben. Es steht in 1. Petrus, dass die Propheten immer gerätselt haben, wann kommt denn das und wann wird das sein? Und plötzlich, hunderte von Jahren später, es waren gut über 700 Jahre später, hat Gott in der Fülle der Zeit, wie es in Galater 4, Vers 4 steht, seinen Sohn Jesus Christus geschickt und als dieser in den Himmel zurückging, seinen Heiligen Geist, und dieser Heilige Geist sammelt ein Volk. Sie haben gefragt, wie uns unsere Lage hier in Deutschland oder in der Schweiz ist. Ich kann Ihnen nur sagen, wie die Lage bei den ersten Christen war. Es hat jemand gut gesagt, wenn die ersten Christen sich selber überlassen geblieben wären, wären sie nie aus Jerusalem herausgekommen. Der Heilige Geist musste sie aus Jerusalem hinaustreiben. Wissen Sie, wie er das gemacht hat? Durch Verfolgung, genau. So ist das Evangelium weitergekommen. Das ist der geheimnisvolle Plan Gottes, um diese Hütte Davids aufzurichten und den Segen zur ganzen Erde zu kommen zu lassen. Wir können dankbar sein, dass wir heute dazu gehören dürfen. Ich schließe meinen Einsatz hier an den Bibelkurs mit diesem Vers aus Amos 8, Vers 11 und möchte Sie auch, dass für Sie, Ihre Familien und Ihre Gemeinden bitten, und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Danke für diesen Hunger, den du schon diesen Menschen hier geschenkt hast. Es hat mich beeindruckt zu hören, wie Gott Menschen einfach hierher schickt, aus den verschiedensten Lebensumständen, mit den verschiedensten Vorgeschichten. Und wir sind alle Sünder und hoffentlich auch begnadigte Sünder, die Rettung erfahren haben. Ich bitte dich, dass du mächtig wirkst, dass alle Menschen, die hier sind, deine Rettung erfahren dürfen und nicht sagen am Schluss, ich bin dennoch nicht umgekehrt, sondern dass du überführst von Sünde und dass du die wunderbare Rettung zeigst, dass wir diesen Erlöser brauchen. Wie es das Volk damals gebraucht hat, brauchen wir es heute. Wir bitten dich um Hunger für dieses Land nach Gottes Wort. Wir bitten dich um Väter und Mütter in Christus, die auch eine neue Generation in dieses gute, richtige, weise Denken einführen und ihnen auch zeigen, was es heißt, durch deine Kraft liebevolle Beziehungen zu leben. Rechtes Denken bewässert gutes Handeln und gutes Handeln regt zum weiteren Denken an. Ich bitte dich um diesen Kreislauf, an diesem weiteren Bibelkurs, bitte dich um Segen und Schutz für jeden Einzelnen. Der Herr segne sie und behüte sie. Der Herr lasse sein Angesicht über sie leuchten, sei ihnen gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über sie und gebe ihnen seinen Frieden. Amen.
Am Sonntag haben wir gesungen und gebetet in dem Lied, und mit der Zeile, dass Lehrer viel und treue Beter sein, die für die Kirche, für deine Kirche flehen und schreien. Gott hat uns mit Dr. Strebel einen Lehrer geschickt, einen Beter. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar und wir danken Ihnen, dass Sie Ihre Ferien für diesen Einsatz hier verwendet haben. Ganz herzlichen Dank und auch Gottes reichen Segen für Ihre ganze Familie. Es war eine Freude, Sie kennenzulernen und Sie zu erleben, auch als ganze Familie mit Ihrer tüchtigsten Frau der Welt und mit Ihren wunderbaren Söhnen. Gestern hat Schwester Anne Rentschler Paulus vorgestellt. Und wir sind beeindruckt, wie Paulus auch ganz herzliche Briefe schreibt. Und mich hat gerade heute, wurde ich erinnert an einen Brief, den Paulus an eine Einzelperson, die ihm sehr wichtig ist für sein Leben, schreibt. Und er schreibt: Wir haben große Freude und großen Trost durch dich und deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Das hat mich auch an Ihren Dienst erinnern und will es wiederholen und zitieren. Nochmal ganz, ganz herzliche Dankbarkeit für diese Tage. Das schreibt Paulus an seinen Philemon.
Ja, lieber Herr Dr. Strebe, wir haben vom Bibelkurs ganz viel mitnehmen dürfen und wir sind da so dankbar. Uns hat Ihre Freude und Ihre Begeisterung am Wort so viel uns mitgerissen und wir haben gedacht, wir haben so eine Tradition, alle Redner kriegen ein kleines Geschenk noch am Schluss mit. Es ist aber mehr ein symbolisches Geschenk als jetzt so ein, als vielleicht der große Wert. Wobei ich hoffe und ich glaube, ich habe es auch verstanden, Sie machen sich sehr gern Notizen und ich dachte, ein Notizbuch wäre das Ideale und vorne steht drauf, Gottes Wort in meinem Herzen und Sie haben, glaube ich, das Wort wirklich im Herzen und tragen das auch weiter und so soll es bei uns sein und so soll es auch bei Ihnen weiterhin sein und vielleicht haben Sie da ein bisschen Raum, um weiter Notizen zu machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für alles.
Und einige haben schon gefragt, ja, wir werden anheben zu fragen, was Dr. Strebel nächsten Sommer macht.